D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. 70% der Deutschen sind gegen Beschneidungen aus religiösen Gründen im Kindesalter. Das ergab eine Umfrage von Infratest DIMAP. Danach halten überhaupt nur 24% das vom Parlament verabschiedete Gesetz für richtig, das für eine Klarstellung in einer hitzig geführten Debatte sorgen soll. So herrscht für Juden und Muslime vorerst Rechtssicherheit. Sie dürfen ihre Söhne unter bestimmten Voraussetzungen rituell beschneiden lassen. Das Gesetz war nötig geworden, weil das Kölner Landgericht Mitte 2012 derartige Eingriffe in den menschlichen Körper als strafbar eingestuft hatte. Der Lehrstuhl für bürgerliches Recht und Rechtstheorie an der Universität Köln lud daraufhin am 6. Dezember 2012 namhafte Befürworter und Gegner von Beschneidungen zu einer öffentlichen Diskussion ein. Das Thema Beschneidung, wo liegt die Deutungshoheit über das Kindeswohl im pluralistischen Verfassungsstaat? Es sprachen miteinander die Professoren Wolfram Höfling und Reinhard Merkel, beide Mitglieder im Deutschen Ethikrat. Dr. Gil Yaron, Arzt aus Tel Aviv, sowie der Philosoph Dr. Michael Schmidt-Salomon. Die Gesprächsleitung hatte Professor Dr. Dan Wilsch aus Köln. Wir setzen nun im Hörsaal die Veranstaltung fort, mit deren Ausstrahlung wir gestern begonnen hatten.
Ich habe in der Zwischenzeit, das haben Sie gesehen, ein bisschen die PowerPoint-Folie verändert. Das ist er, der Gesetzentwurf der Bundesregierung, der natürlich zum Zeitpunkt des Erlasses dieses Urteils nicht in der Welt war. Das Urteil war ja Auslöser für eine Diskussion, die dann zu diesem Gesetzentwurf geführt hat. Wir haben zwei verschiedene Entwürfe. Das ist der Entwurf der Bundesregierung. Es gibt noch einen alternativen Gesetzentwurf von 50 Parlamentariern eingebracht. Das ist das Gesetz, das unser Problem, unsere Frage lösen soll. Und als Jurist fragt man sich natürlich immer, ist eine gesetzliche Regelung, also die Schaffung einer weiteren Norm, überhaupt notwendig? Sie sehen da ja schon Paragraph 1631d, da gibt es also ganz viele noch davor. Und auch in 1631 ist das Recht auf gewaltfreie Erziehung des Kindes festgeschrieben. Bedurfte es eines weiteren Paragraphen, einer gesetzlichen Regelung? Konnte man nicht davon ausgehen, dass dieses Urteil des Landgerichts Köln, das ja eben schon von Herrn Höfling juristisch kritisiert wurde, als handwerklich nicht korrekt, dass das ein Einzelfall bleiben würde, beim nächsten Mal eines solchen Falles aufgehoben werden würde? Musste die Demokratie reagieren auf dieses Urteil? Das möchte ich mal als erste Frage in die Runde geben und wer antworten mag. Wirklich jeder, ich meine, das hängt von den Fragen ab, aber dann vielleicht Herr Höfling, weil Sie da am nächsten dran sind.
Nächsten an Ihnen dran. Also ich glaube nicht, dass es des Gesetzes bedurft hätte. Man muss natürlich sehen, dass dieses Urteil unter, so wie es jetzt als rechtskräftiges dasteht, unter doch dubiosen Umständen zustande gekommen ist. Der Tagesspiegel hat ja recherchiert, wie das gekommen ist. Ganz normal wäre es gewesen, dass wir auch noch eine ORG-Entscheidung, eine Revisionsentscheidung bekommen hätten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so ausgefallen wäre wie jetzt. Eine Oberstaatsanwältin, die nach dem ersten amtsgerichtlichen Urteil erstmal einen fünfseitigen Vermerk über die Grundsatzbedeutung dieser Frage macht und dann, obwohl sie eigentlich dazu verpflichtet ist, wegen dieser grundsätzlichen Bedeutung nicht mehr weiter nach oben meldet, die muss sich doch was dabei gedacht haben. Und deshalb ist es schon ein Trauerspiel, dass das so judiziell geklärt worden ist. Ich glaube aber, wir hätten es nicht gebraucht. Durch die verfassungsrechtliche Auslegung der Einwilligungsfähigkeit einer solchen Beschneidung durch die Eltern hätten wir gesagt, das ist keine Körperverletzung. Der Vorteil, der jetzt vielleicht bei einem guten Gesetz wäre, ist, dass wir prozedurale Vorgaben bekommen. Also insofern hat das vielleicht auch was Gutes.
Ich freue mich ja immer, wenn ich Herrn Höfling zustimmen kann. Wir streiten uns aber auch ganz gerne, Herr Höfling, wir sind das gewöhnt. Ich bin ja nicht nur absurder Dramatiker, sondern auch Jurist. Und möchte dazu etwas sagen. Ich stimme Herrn Höfling zu, wir hätten das Gesetz nicht gebraucht. Im Ergebnis war das Kölner Urteil richtig. Und jetzt sage ich Ihnen was. Wenn die abgewogen haben zwischen Religionsfreiheit und dem Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit, dann sind wir uns auch wieder einig, Herr Höfling. Das ist ein juristischer Missgriff. Die Religionsfreiheit endet wirklich an der Nase, an der Haut und vor allem an der Vorhaut des anderen. Das steht außer Zweifel, wie jedes Freiheitsrecht, endet die Religionsfreiheit am Körper des anderen. Das ist eine schiefe Abwägung. Und mit Herrn Höfling, das weiß ich aus der Ethikratsdiskussion, bin ich mir einig darüber. Es geht um die Reichweite des elterlichen Sorgerechts. Darum geht's. Aber ich möchte, und darüber werden wir ja noch ein bisschen streiten, aber ich möchte zu Ihrer Prognose, wenn das zum BGH irgendwann mal gekommen wäre, dann könnten Sie sich schwer vorstellen, dass ein solches Urteil gehalten hätte, etwas sagen. Gerade eben sind von zwei prominenten Bundesgerichtshofsrichtern in zwei prominenten StGB-Kommentaren die Erläuterungen zum Problem der Beschneidung de lege lata erschienen. Beide sagen eindeutig rechtswidrig. De lege lata. Soweit reicht das elterliche Erziehungsrecht nicht. Wir haben eine spezifische, ich deute das an, eine spezifische Sakrosanktheit des Körpers. Für die Eltern auch gegenüber dem Kind. 1631 Absatz 2 BGB konkretisiert das nur für die Erziehung, gewaltfreie Erziehung. Die heftige Ohrfeige ist rechtswidrig und die schädigt das Kind viel weniger und gefährdet es viel weniger als eine Beschneidung. Selbstverständlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, die Eltern haben zu definieren, wo hinein Ihr Kind integriert wird, wie es erzogen wird, aber in Parenthese gleich dazu, beschneiden ist kein Akt der Erziehung, das ist evident, es ist keine Frage der Erziehung, es mag ein Ritual zur Integration in eine religiöse Gemeinschaft sein, auch dafür haben die Eltern das erste Zugriffsrecht und trotzdem statuiert unsere Rechtslage im Einklang mit der völkerrechtlichen Lage, eine spezifische Sakrosanktheit des kindlichen Körpers. Ich kenne das geläufige Argument zu sagen, das stimmt nur für Prügel bei der Erziehung. Und da kommt der spezifisch demütigende Charakter der Strafen mit ins Spiel. Das ist falsch. Auch das habe ich versucht zu illustrieren. Ich glaube schon seinerzeit im Ethikrat und mache das der Abkürzung halber hier auch. Stellen sich ein fundamentalistisches christliche Sekte vor, zu deren Riten es gehört, jedes Neugeborene am ersten Karfreitag seines Lebens mit 5 Rutenhieben in eine Schmerzgemeinschaft mit dem Leiden Christi zu integrieren. Glauben Sie, das würde eine Sekunde hier Bestand haben in diesem Land? Das ist kein Akt der Erziehung, das ist kein Akt der Demütigung. Die vergessen das genauso wieder, jedenfalls für ihr unmittelbar, wie man das so nennt, deklaratorisches Erinnerungsvermögen, vergessen die das genauso wie die 8 Tage alten beschnittenen jüdischen Jungs. Und trotzdem unterliegt es keinem Zweifel, dass das nicht erlaubnisfähig wäre hier. Ich glaube, Herr Höfling, das würden Sie auch nicht bestreiten. Und wenn Sie es bestreiten wollten, würde ich sagen, Sie irren.
Es gibt so einige Dinge, die mich erfreulich überraschen. Zum einen, dass ich gesehen habe, dass bei allen Rednern schon übernommen haben, die eher mediterranen 5 Minuten, da war ich nicht der Einzige. Insofern gibt es doch Dinge, die man hier schon von Israel gelernt hat. Aber ich finde es überraschend, wenn Atheisten von einem sakrosankten Recht sprechen. Achso, Verzeihung,
Das gilt für mich übrigens auch. Ich bin auch Agnostiker.
Aber wenn wir von etwas Sakrosanktum sprechen, das heißt, wir sind bereit, alles zu tun, um das zu schützen. Und das Problem ist, das ist selbst Herr Merkel nicht. Auch Sie sind nicht bereit, Eltern das Rauchen zu Hause zu verbieten. Das wäre für Sie eine Einmischung zu weit, obwohl die Schäden, die dadurch entstehen, weitaus größer sind als den Schaden durch eine Beschneidung. Auch Sie würden Eltern, die wiederholt unverantwortlich sich im Straßenverkehr verhalten, mit ihrem Kind hinten das Sorgerecht für ihre Kinder nicht entziehen. Und Sie würden ihnen auch nicht sagen, Mensch, sowas darfst du nicht mehr machen als Elternteil, sondern als Autofahrer. Das heißt, es gibt Grenzen dafür, wo der Staat sich einmischen kann. Und es gibt sogar Grenzen, wo der Staat sagt, das Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit muss mit anderen Sachen aufgewogen werden. Nun, was man dagegen aufwiegt, das hängt nun wirklich von der Einstellung ab, mit der man an die Frage herangeht. Ich persönlich glaube, ein absolutes Rauchverbot für Eltern wäre weitaus sinnvoller und leichter zu verteidigen, als zu sagen, wir verbieten Muslimen und Juden das Beschneiden ihrer Kinder. Ich glaube, dafür kann man viel leichter argumentieren. Dafür gibt es auch weitaus mehr eindeutige Beweise als für den Schaden der Beschneidung. Deswegen glaube ich, müssten Sie sagen, hier gibt es noch andere Argumente, die Sie einbringen müssen, um zu sagen, nur das verbiete ich, die anderen Dinge nicht.
Ja, es gibt übrigens schon Überlegungen für ein Rauchverbot im Auto, wenn Kinder dabei sind. Also insofern ist es so abwegig ja gar nicht. Der entscheidende Punkt ist aber, es gibt in Deutschland kein Recht von Eltern, Operationen an ihren Kindern durchführen zu lassen, die medizinisch nicht indiziert sind. Und das ist eine Neuerung. Das hat nichts mit Erziehung zu tun. Sie können nicht nur, weil Sie denken, naja, so ein Blinddarm ist irgendwas was Fürchterliches, den prophylaktisch entfernen lassen. Oder die Mandeln, wenn das nicht medizinisch indiziert ist. Sie dürfen sogar nicht ein Intimpiercing an Ihrem Kind vornehmen lassen. Selbst wenn das Kind zustimmt, bis zu einem bestimmten Alter, dürfen Sie keinen Ring durch die Vorhaut, Sie dürfen keinen Ring durch die Vorhaut anbringen lassen, selbst wenn das Kind das möchte. Oder durch die Klitoris oder durch die Schamlippen. Das ist erst ab einem bestimmten Alter in Deutschland erlaubt. Sie möchten aber, dass es erlaubt wird, dass die Vorhaut entfernt wird, wo wir nicht mal einen Ring anbringen dürfen. Hier ist doch alles völlig ins Kippen gekommen. Das hat doch nun gar keinen Sinn, außer der Tatsache, dass es diese uralte Tradition gibt. Aber sonst ist das wirklich ein Fremdkörper in unserem Rechtssystem.
Da hätte ich jetzt eine Frage, aber an die Kontrastimmen. Wenn das wirklich so eindeutig ist, wie Sie das beschreiben, warum gibt es dann nicht längst in anderen Ländern ein Verbot dieser Beschneidung? Warum haben wir hier in Deutschland die Diskussion, in Schweden gibt es ein Gesetz, das es unter bestimmten Umständen zulässig stellt, so wie es der Regierungsentwurf vorsieht und so wie es das Gesetz ja auch wahrscheinlich geben wird. Aber wenn auch im Rahmen von Kinderrechtskonventionen und anderen internationalen Rechtsakten in Zusammenhang mit den jeweiligen Verfassungen der Nationalstaaten die Rechtslage so eindeutig ist, wie Sie sie skizzieren, warum haben wir dann nicht längst gesetzliche Verbote?
Also Herr Schmidt-Salomon lässt freundlicherweise mich antworten. Aus dem gleichen Grund, aus dem wir hier jetzt dieses Gesetz bekommen, wer die Diskussionen im Ausland verfolgt, hier im europäischen Ausland, sieht, dass die ganz genau dasselbe Problem der Konfrontation mit zwei Weltreligionen haben, die das als eine lange historische Tradition haben. Und dass das der einzige Grund ist, warum in Schweden, in Finnland, in Holland, überall in Europa, in Österreich, das nicht verboten wird. Das ist der einzige Grund. Ich hätte ja einen mutigen Gesetzgeber mir gewünscht, der das klargestellt hätte und gesagt hätte, das können wir nicht aus religionspolitischen und dann konkreten sonstigen politischen Gründen verbieten und deswegen erlauben wir es den Angehörigen im weitesten Sinn der beiden großen Religionsgemeinschaften. Rechtlich wäre das sicher irgendwie krumm gewesen, aber immer noch besser als definiert kindeswohlkompatibel in 1631 DBGB zu schreiben, also es als Teil des Kindeswohls zu definieren, wenn die Eltern denn entscheiden, aus jederlei Grund. Und jetzt mache ich Ihnen eine Prognose abschließend noch zu Ihrer Frage. In 50 Jahren wird das überall verboten sein. Wir können das jetzt nicht beglaubigen, aber ich sage, warum ich das sage. Wir haben eine intensive Diskussion im Judentum. Herr Jaron wird das besser wissen sogar als ich, aber was ich weiß ist, dass im Juli in Haaretz in Israel der renommierten Tageszeitung ein langer Text erschien über More even in Israel, more and more Jews decide not to circumcise their sons. Und das Entscheidende, für mich Entscheidende darin in dem Artikel war die Auskunft, dass unter 1400 befragten israelischen Eltern, die eben einen Sohn bekommen haben oder eben bekommen hatten, 30% sagen, wir würden es lieber nicht tun. Und 20% sagen, wir tun es wegen des sozialen Drucks. Davon sind 3%, die vor allem die Großeltern als die Druckmotoren identifizieren. Ich glaube, dass die Diskussion, natürlich ist das der beste Weg, wenn die Religionsgemeinschaften selber anfangen zu diskutieren. Ich möchte mich auch nicht einmischen in die Religionsfreiheit, aber es ist eben leider mehr Als ein religiöses Ritual ist es eine manifeste, handfeste Körperverletzung. Und dafür ist der Staat schon zuständig. Und dafür ist er auch gegenüber den Eltern zuständig zum Schutz der Kinder. Das Verbot der gewaltsamen Erziehung ist nur ein Beispiel. Sakrosankt ist nicht heilig gemeint. Das ist der geläufige, metaphorische Ausdruck. Für das Recht sind religiöse Entscheidungen der Eltern in diesem Kontext jetzt sakrosankt gemacht worden. Also, das ist damit gemeint. Und meine Prognose nochmal wiederholt, selbstverständlich ist es besser, wenn die Religionsgemeinschaften die Diskussion selber führen. Im Judentum wird sie intensiv geführt, im Islam nach meiner Einschätzung in geringerem Maße. Und ich hoffe und ich meine auch, dass der Gesetzgeber eigentlich einen weiteren Anschub hätte geben können. Ein bisschen Druck hätte er ausüben dürfen auf die beiden großen Religionsgemeinschaften. Er hat sie von jeder Zumutung verschont in diesem Entwurf auf Kosten vermehrter Zumutungen für die Kinder. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Noch, wenn ich darf. Noch ein kleiner Zusatz. Also in Norwegen wird das Moment sehr intensiv diskutiert nach dem letzten Todesfall. Gibt es sogar scheinbar Mehrheiten für einen Gesetzentwurf, der es mit 14, 15 erst erlaubt, mit der Religionsmündigkeit dort. Insofern glaube ich auch, dass wir eine Diskussion haben werden, ob das schon in 15 Jahren soweit sein wird. 50 Jahren ganz sicherlich. Wenn wir 50 Jahre zurückgehen, 1962 hat der Bundesgerichtshof geurteilt in Deutschland, dass es Unzucht sei, wenn ein verlobtes Pärchen miteinander Sex hat, also kurz vor der Heirat. Und die Bereitstellung eines Zimmers für dieses verlobte Pärchen war Förderung von Unzucht in Form von Kuppelei und sollte strafrechtlich verfolgt werden. Das ist jetzt 50 Jahre her. Können wir uns kaum vorstellen, aber das hat der Hohe Bundesgerichtshof geurteilt im Jahr 1962. Ich denke, dass wir in 20 Jahren schon, da bin ich ein bisschen optimistischer, oder 30 Jahren, auf die heutige Gesetzgebung zur Beschneidung mit einer ähnlichen Form von Verstörung zurückgucken werden und denken, was haben die damals sich bloß gedacht dabei?
Ich sehe jetzt hier schon, die Mikrofone glühen auf der anderen Seite.
Ausmachen.
Nein, ich will ganz persönlich anfangen. Ich glaube auch, wie Herr Merkel, dass die jetzige Diskussion innerhalb der Religionsgemeinschaften auch was initiieren kann. Und ich habe meinen Beitrag im Deutschen Ethikrat auch genau so verstanden. Wenn man die Vorgaben, die wir dort formuliert haben, in den Gesetzentwurf übernehmen würde, ich sage nur zwei Stichworte, nämlich einmal natürliches Vetorecht für die Jungen, wenn sie ein gewisses Alter haben, und zweitens ausführliche Aufklärung und Einwilligung beider Elternteile, dann wird allein das eine Initiation bedeuten für Diskussionsprozesse innerhalb der Familien. Und darüber sollte man sich überhaupt im Klaren sein, das wird für die muslimischen Gemeinschaften viel, viel gravierendere Folgen haben, diese Anforderung, weil da die Jungen eben zum Teil deutlich älter sind und ein natürliches Vetorecht in der Tat in Betracht kommt, nicht mit 8 Tage alten Säuglingen. Und das, glaube ich, wird den Prozess beschleunigen, von dem beide jetzt eben gesprochen haben. Ich will auch gleich sagen, ich kann dieser Beschneidung persönlich auch nichts abgewinnen. Darum geht es aber überhaupt nicht. Und ich glaube, solche Spekulationen, ob wir in 20 oder 50 Jahren das als was Atavistisches oder wie auch immer einschätzen können, das beruht auf ganz tönernen Füßen. Die Vorstellung ist in der Tat bei beiden von Ihnen, es wird so weitergehen wie jetzt. Die völlig individualistische Vorstellung von Rechten, nicht eingebunden in familiale Gemeinschaften, wäre das, was demnächst die Rechtsordnung bestimmen wird, und zwar völlig bestimmen wird. Das, glaube ich, ist eine ganz verhängnisvolle Vorstellung von dem, was wir in den Zukunft erleben würden. Ich will das gar nicht bewerten. Deshalb ist das, glaube ich, ganz spekulativ. Aber ich will noch ein Wort sagen zu der berechtigten Frage von Herrn Wilsch. Warum gibt es das eigentlich noch nicht? Auch in den skandinavischen Ländern, die gerade was Kinderrechte angeht, sicherlich uns weit voraus sind. Und wenn es wirklich so wäre, und da würde ich gern Herrn Merkel beim Wort nehmen, dass wir das in Deutschland nur tun, sozusagen schuldmotiviert, machen wir hier ein religiöses Sonderrecht. Ich kann mich gut erinnern, dass Sie im Deutschen Ethikrat gesagt haben, wir machen hier religiöses Sonderrecht, und zwar, weil der Gesetzgeber sich in einem Notstand, so haben Sie formuliert, befindet. Wenn das wirklich so ist, wegen unserer Schuld und unserer Vergangenheit, dann müssten Sie so ehrlich sein und sagen, dann dürfen das bei uns nur die Juden. Dann gibt es keinen Grund zu sagen, das dürfen alle anderen auch. Aber so mutig ist von Ihnen auch keiner. Und ich glaube, das wäre auch eine ganz schlechte Begründung. Und deshalb bin ich dafür, es zu trennen von dieser religiösen Begründung. Und ich glaube, und das habe ich vorgeschlagen, es geht allein darum, ob Eltern eine nach außen kommunikable Entscheidung treffen in einem ernsthaften Erziehungsprogramm. Und natürlich ist das Erziehung zu sagen, das ist eine religiöse Initiierung unseres Kindes, das den gleichen Weg nehmen soll wie wir auch. Das hat natürlich was mit Erziehung zu tun, die sich hier körperlich auswirkt. Aber das müsste man dann in der Tat überlegen, warum sollte man dann nicht sagen, dafür gibt es keinen Grund, sondern nur diese Notstandslage des deutschen Gesetzgebers. Dann sind wir aber in Teufels Küche, würde ich sagen. Und das wäre die allerschlechteste Motivation für den Gesetzgeber, wenn er das so machen würde.
Beschneidung. Wo liegt die Deutungshoheit über das Kindeswohl im pluralistischen Verfassungsstaat? Heißt das Thema bei uns im Hörsaal. Die Diskussion geht schon in wenigen Sekunden weiter.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Ich will gerne ein paar Sachen klarrücken. Die Idee, in 20 Jahren, in 30 Jahren, in 50 Jahren würden Juden aufhören, ihre Kinder beschneiden zu lassen und Väter wie ich würden ihres Dilemmas enthoben. Ich bin da nicht so optimistisch wie Sie. Ich glaube, dieses Dilemma wird noch, genauso wie es schon in etwa 4000 Jahre mit uns ist, noch uns mindestens mehrere Jahrhunderte begleiten. Und wenn wir in die Vergangenheit schauen, genau dieselbe Diskussion, die heute in Deutschland stattfindet, fand hier ja schon mal statt, in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und vor 2000 Jahren, während der Hellenisierung der Juden in Judäa. Das heißt, dass Juden darüber diskutieren, ist überhaupt nichts Neues. Im Prinzip, ich würde sogar einen Schritt weitergehen, das, was Juden auszeichnet, ist nicht, worauf sie sich einigen, sondern worüber sie sich streiten. Und deswegen werden wir das weiter die nächsten paar Jahrhunderte tun. Wir werden uns darüber streiten, aber wir werden doch einige Dinge verzerrt dargestellt. Und ich glaube, es ist wichtig, damit wir eine differenzierte Diskussion haben, wenn wir Zahlen diskutieren oder von Trends sprechen. Wenn wir von Trend in Israel sprechen, von Juden, die ihre Söhne nicht beschneiden lassen, sprechen wir schätzungsweise von 1,5-2% der jüdischen Bevölkerung. Das jetzt als Trend zu bezeichnen, finde ich ein bisschen weit zu gehen, auch wenn wir sprechen von Leuten, die befragt wurden. Das war keine Meinungsumfrage, wo man bei Leuten angerufen hat, sondern das war eine Frage, die man ins Internet gestellt hatte und wer wollte, konnte antworten. Wer sich mit Meinungsumfragen auskennt, weiß auch, wie sehr man sich auf so eine Umfrage verlassen kann. Das heißt, wenn man Daten zitiert, sollte man das auch richtig tun. Sie sprachen davon, dass etwa ein Drittel der Männer, die sich im Erwachsenenalter haben beschneiden lassen, danach unzufrieden waren mit dem Ergebnis. Was sie verschweigten, war, dass ein sehr ähnlicher Proporz derselben Studie behauptete, die Leute, ihr Sexleben sei besser geworden. Das heißt, daraus jetzt zu schließen, Beschneidung sei schlecht fürs Geschlechtsleben, finde ich zumindest problematisch. Aber letztlich möchte ich noch auf einen anderen Punkt kommen. Ich möchte von Ihnen gar nicht so weit sein. Ich möchte nicht, dass Beschneidung ein sakrosanktes Recht wird. Ich möchte nicht, dass Beschneidung, die ein Eingriff ist in den Körper des Kindes, sollte keine unreflektierte, automatisches Recht der Eltern sein. Es sollte ein Recht sein, das wir nicht auf die leichte Schulter nehmen als Eltern. Und ich würde mir wünschen, dass auch in Zukunft, auch durch die deutsche Gesetzgebung und auch durch einen Prozess, der in den Religionen stattfindet, so etwas nur stattfindet, nachdem man sich darüber Gedanken gemacht hat. Das ist nichts Leichtes. Aber wenn ich mir Gedanken gemacht habe, wenn ich als Elternteil zu dem Ergebnis gekommen bin, das ist meine Entscheidung, und ich treffe die Fürsorge, dass genau nicht das passiert, vor dem Sie warnen und meiner Meinung nach in manchen Fällen zu Recht warnen, aber halt nicht in allen, nämlich das als risikoreichen, schmerzhaften Eingriff zu vollziehen, sondern so wie wir das gemacht haben, als ein Eingriff bei einem Arzt unter lokaler Betäubung, und ich kann Ihnen aus meiner persönlichen Erfahrung berichten, auch als Arzt und inzwischen auch als Vater, dass in Israel die Söhne, die 8 Tage alten Söhne, die beschnitten werden, unter den richtigen Bedingungen ganz munter weiter in ihrem Schnuller lutschen und überhaupt nichts merken, weil das so sollte der Eingriff richtig durchgeführt werden. Ich bin gegen die schmerzhafte Beschneidung. Ich möchte nicht, dass Kindern wehgetan wird. Auf keinen Fall. Aber nachdem diese Voraussetzungen getroffen werden, müssen Eltern auch in Deutschland das Recht haben, eine andere Meinung zu sein und das durchführen zu können, auch wenn sie nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören.
Herr Merkel, Sie wollten, glaube ich, noch was klarstellen.
Ich wollte etwas klarstellen, etwas anfügen zu dem, was Herr Höfling gesagt hat. Ich habe im Ethikrahmen vorher in einem Zeitungsartikel gesagt, Der Gesetzgeber befindet sich mit Blick auf den Umstand, dass das ein konstitutives jüdisches Ritual ist, unter einem ganz besonderen Druck. Diesen Druck habe ich etwas metaphorisch als rechtspolitischen Notstand bezeichnet. Das war sozusagen diagnostisch. Ich wollte dem Gesetzgeber nicht sagen, das spiel doch diese Karte und wir sind alle zufrieden. Ich habe hingeguckt und habe gesagt, ich verstehe euren Druck. Was glauben Sie, was ich gesagt hätte, wenn es diesen religiösen Hintergrund, weder muslimisch noch jüdisch, nicht gäbe dafür, sondern dass, wie im 19. Jahrhundert in Amerika, sich durchsetzen würde hier als neue Mode, um den Jungs das Masturbieren, wenn sie mal in die Pubertät kommen, zu erschweren, hätte ich mich ganz anders artikuliert. Was ich sagen wollte und will, ist also, ich verstehe den Gesetzgeber in diesem Druck. Das ist ein erheblicher Druck. Und auch den 4 Millionen Muslimen in Deutschland gegenüber ist das selbstverständlich ein erheblicher Druck. So habe ich das gemeint. Ich möchte nicht eigentlich so eine Karte spielen. Natürlich ist das ungut. Die Politik spielt derzeit permanent Notstand. Das weiß ich. Und es wäre nicht besonders schön, verfassungsrechtlich zu sagen, aus diesem Grund. Aber jetzt sage ich Ihnen abschließend noch was dazu. Ich habe aus zahlreichen Gesprächen mit Abgeordneten eine Bestätigung dafür gekriegt, dass das das hauptsächliche, gravierendste Motiv für sie gewesen ist. Das Motiv, das sozusagen von Anfang an feststehen zu lassen. Am 19. Juli war, glaube ich, der Beschluss des Parlaments, einen solchen Gesetzentwurf anzufordern. Das Motiv also von Anfang an zu wissen, wir können nicht anders als das ausdrücklich jetzt erlauben, mit Blick auf den spezifischen historischen Hintergrund, der natürlich zusätzliches Gewicht kriegt dadurch, dass wir 4 Millionen Muslime in Deutschland haben und denen nicht sagen können, ihr seid nicht in der spezifischen Rolle der deutschen Politik gegenüber wie die 200.000 Juden, die in Deutschland leben. Das ging natürlich nicht. Das hat das eigentliche Motiv ausgemacht, so ist das, bei sehr vielen Abgeordneten. Ich konstatiere nur was, ich finde nicht, dass das ein besonders gutes Argument ist, zu sagen, wir spielen rechtspolitischen Notstand und dann dürfen wir regeln, was wir wollen.
Ich würde gerne noch etwas ergänzen, weil der Eindruck entsteht, hier sind die Beschneidungskritiker, die gegen Juden und gegen Muslime als Gruppen etwas tun. Tatsächlich ist es ja anders. Wir haben unsere Kampagne gegen diese Gesetzgebung hauptsächlich mit Muslimen, Ex-Muslimen und Juden gemacht. Das sind die Hauptakteure dieser Kampagne gegen diese Gesetzgebung. Ja, man muss sich, klar, ich gebe zu, dass es in Israel eine andere Situation ist. Da gibt es andere Mehrheiten. Aber hier in Deutschland sieht die Situation schon anders aus. Wir wissen es auch von orthodoxen Juden, die aus Russland kommen, weil es dort eben keine Tradition war, dass die ihre Kinder eben hier nicht beschneiden lassen. Und wie gesagt, ich hätte diese Kampagne gar nicht gestartet, wenn ich nicht von jüdischen Freunden und von muslimischen Freunden gebeten worden wäre, diese Kampagne zu machen gegen die Beschneidung. Also wir dürfen hier nicht dieses falsche Bild aufbauen, dass hier etwas gemacht wird gegen religiöse oder kulturelle Minderheiten, denn faktisch von den 4 Millionen Muslimen sind so viele gar nicht muslimisch. Die werden so etikettiert, was meines Erachtens einer der großen Probleme ist der Politik in Deutschland. Und einen Aspekt will ich auch noch hinzufügen, weil wir darüber nicht gesprochen haben. Das ist für mich der größte Skandal des Entwurfs dieses Gesetzes in der Begründung. Da wird eine Abgrenzung gemacht zwischen männlicher und weiblicher Genitalbeschneidung. Aber es gibt kein einziges Argument in dieser Begründung, der klar macht, wo der große Unterschied bestehen soll. Es gibt unterschiedliche Formen von weiblicher Genitalbeschneidung. Und einige dieser Formen sind weniger dramatisch als die Genitalbeschneidung bei Jungen. Es gibt diese Abgrenzung nicht, die hier einfach so vorgenommen wird. Und alle Argumente, die heute Abend vorgebracht worden sind, um die Beschneidung zu legitimieren, können auch benutzt werden, um die weibliche Genitalbeschneidung, die Genitalverstümmelung zu legitimieren. Und da begeben wir uns auf einen ganz, ganz gefährlichen Weg. Es gibt keinen medizinisch guten Grund, die weibliche Genitalbeschneidung 1a, also nur das Entfernen der Klitorisvorhaut, als dramatischer einzuschätzen als die Beschneidung der Vorhaut von Jungen. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Und wenn wir tatsächlich wollen, dass gegen weibliche Genitalbeschneidung weltweit etwas gemacht wird, dann müssen wir ein Signal dafür setzen, dass die männliche Genitalbeschneidung aufhört. Denn das ist das ältere Ritual. Es werden mehr Jungen beschnitten, es sterben sogar mehr mehr Jungen weltweit an diesem Ritual. Und die weibliche Genitalbeschneidung ist von der männlichen abgeleitet. Also wenn wir wirklich etwas unternehmen wollen gegen weibliche Genitalbeschneidung, dann muss dieser Staat oder müssen die Staaten der Welt, die zivilisierten Staaten der Welt, beginnen, eine Kampagne zu starten dagegen, dass man Kindern an den Genitalien schneidet.
An den Verfassungsrechtler die Frage, haben wir ein Gleichbehandlungsproblem? Ist das Gesetz problematisch aufgrund eines Verstoßes gegen Artikel 3 Grundgesetz?
Nein, ich finde das im Übrigen am Rande des Hinnehmbaren, in diesem Zusammenhang die Genderkarte zu spielen, wie das die Frankfurter Allgemeine Zeitung auch schon gemacht hat, wie Volker Zastrow. Und sich dann noch hinzustellen und zu sagen, damit dienen wir auch noch der Kampagne gegen weibliche Beschneidung, das schlägt dem Fass den Boden aus, würde ich sagen. Und verfassungsrechtlich, wenn ich das sagen darf, geht es allein um die Frage, gibt es einen legitimen Grund, anders zu entscheiden? Und Sie haben zu Recht gesagt, Herr Schmidt-Salomon, wenn überhaupt nur was vergleichbar ist mit dem, was unter prozeduralen Bedingungen, die der Gesetzgeber jetzt formuliert, bei den Jungen passiert, dann wäre es das, was Sie 1a-Beschneidung genannt haben. Das habe ich auch noch nicht gehört.
Das ist der Fachbegriff.
Bei den Mädchen. Aber das Entscheidende ist, und das ist das, was das Recht des Gesetzgebers ausmacht, zu pauschalieren. Die jungen Beschneidungen sind eben in der großen Masse nicht so gefährlich, wie in der großen Masse die weiblichen Beschneidungen wären. Und zuzulassen, dass jedenfalls leichte Formen weiblicher Beschneidung auf der gleichen Stufe wie die Zirkumzision sind, das ist verfassungsrechtlich mit keinem, überhaupt keinem Gesichtspunkt zu begründen. Der Gesetzgeber darf ganz genau sagen, weil es ein hohes, darüber hinausreichendes, in vielen Fällen eben anders praktiziertes Modell von weiblicher Genitalverstümmelung gibt, dürfen wir das prinzipiell verbieten, anders als bei den Jungen, wo es eben nur eine unter diesen Bedingungen erlaubte Beschneidung gibt. Und ich will eins hinzufügen, der Bundesgerichtshof hat das vor ein paar Jahren in dieser Deutlichkeit auch formuliert, es gibt überhaupt keine Form akzeptabler weiblicher Beschneidung. Und ein allerletztes, weil das eben auch schon angesprochen ist, die UN-Kinderrechtskonvention, die hat ausdrücklich, wie man der Entstehungsgeschichte entnehmen kann, die Frage, was dürfen Bräuche und was bedeutet die Beschränkung von althergebrachten Bräuchen unter dem Gesichtspunkt der Rechtssubjektivität des Kindes, sich auf weibliche Genitalverstümmelung beschränkt. Sie haben natürlich recht, ich weiß schon, was Sie jetzt sagen, Herr Merkel, dass der Wortlaut offen ist. Aber es ist doch völlig klar, dass keiner der Vertragsstaaten dem zugestimmt hätte, wenn diese offene Formulierung, wie alle wussten, sich auch gegen die überall praktizierte männliche Beschneidung gerichtet hätten. Auch da sehen Sie einen großen Unterschied. Und ein allerletztes, was immer man zum medizinischen Nutzen sagen kann, und der Jaron hat bestimmte Weltgegenden, bestimmte Konstellationen angesprochen, die WHO empfiehlt unter bestimmten Voraussetzungen für bestimmte gegen diesen Eingriff. Auch das ist ein normativer Unterschied zur Genitalverstümmelung von Mädchen. Und Sie können nicht sagen, das ist normativ völlig irrelevant. Für den Gesetzgeber wären das sinnvolle, legitime Differenzierungsgründe, es so zu machen, wie wir es jetzt auch machen.
So, Herr Höfling weiß, was Herr Merkel sagen wird, wir noch nicht.
Also, zwei, drei Dinge möchte ich anmerken. Zunächst mal zu Ihrer Ablehnung der Vergleichbarkeit bestimmter Formen der weiblichen Genitalbeschneidung und damit auch des sozusagen verfassungsrechtlichen Problems der Gleichheit, das da auftauchen kann. Vor etwa 10 Jahren gab es in Seattle in Washington folgenden Fall. Eine Gruppe somalischer Eltern von Töchtern, ist zu einer Klinik gegangen und wollte, dass in der Klinik unter sterilen Bedingungen von geschulten Ärzten die inneren Schamlippen ihrer Töchter angeritzt werden, um 2 oder 3 Blutstropfen zu kriegen. Das ist das symbolische Reinigungsritual. Das ist die allermildeste Form der weiblichen Genitalmodifikation. Von Verstümmelung keine Rede. Es wird nicht mal irgendein Teil Gewebe irreversibel entfernt. Nur ein Schnitt gemacht, damit man ein bisschen Blut kriegt. Und natürlich im Hintergrund wurde gesagt, wenn wir das hier nicht machen können, dann müssen wir leider nach Somalia und da ist es gefährlicher. Also hat die Klinik beschlossen, das machen wir. Wir können das gar nicht ablehnen. Hier werden laufend Jungs beschnitten. Und der Eingriff ist, wie jeder hier im Raum wahrscheinlich sofort intuitiv bestätigen würde, erheblich intensiver, mit erheblich gravierenderen Konsequenzen. Das kam an die Presse und wurde öffentlich. Ein Aufschrei der Empörung. Hände weg von den Genitalien kleiner Mädchen. Ich würde diese Maxime unbedingt unterschreiben wollen. Aber Herr Höfling, jetzt können Sie einfach nicht mehr. Und jetzt packe ich Sie sozusagen bei der verfassungsrechtlichen Garantie des Elternrechts, Subspezie der elterlichen Religionsfreiheit, Ihre Kinder in solchen Ritualen irgendwo hinein zu integrieren. Jetzt plötzlich vergessen wir das? Das Elternrecht, das wir bei der jungen Beschneidung hinreichen lassen, um das zu erlauben, vergessen das gegenüber einem Eingriff, der an Eingriffstiefe, Schmerzhaftigkeit, Risikoträchtigkeit und Konsequenzen deutlich hinter der männlichen Genitalbeschneidung zurückbleibt. Nichts mehr von Elternrecht mit dem Argument, das Sie angesprochen haben, slippery slope. Wenn wir das zulassen, dann gibt es vielleicht die wüsten, verstümmelnden Formen. Warum eigentlich? Der Unterschied ist evident. Die Linie kann klar gezogen werden. Die somalischen Eltern können sagen, was redet ihr von Verstümmelung? Wir lieben unsere Töchter. Wir wollen nur diesen kleinen Schnitt. Und jetzt abschließende Prognose dafür, das kriegen wir in Deutschland so sicher wie das Amen in der Kirche. Wir kriegen das Problem. Und ich sehe keinerlei Chance, verfassungsrechtlich, keinerlei Chance, die Eltern dann nach Hause zu schicken und zu sagen, untersteht euch, diesen Eingriff zu machen. Denn der Gesetzentwurf sagt in seiner Begründung, Hände weg schlechterdings von den Genitalien kleiner Mädchen. Eine gute Maxime, aber vor dem Hintergrund dieses Gesetzes verfassungsrechtlich nicht mehr durchzuhalten.
Dazu noch eine Ergänzung. Es gibt ja schon den Antrag und den Versuch, eben die weibliche Genitalverstümmelung Typ 1a und 1b, das sind diese harmloseren Formen, weltweit zu erlauben, auf der Basis der Begründung dieses Gesetzes hier in Deutschland. Das ist ein ägyptischer Professor, der das gerade vor wenigen Wochen formuliert hat im September. Der entscheidende Punkt ist, und ich glaube, im Unterschied zu Ihnen habe ich Kampagnen gemacht gegen weibliche Genitalverstümmelung, Herr Höfling. Insofern denke ich, ich kenne mich auf dem Gebiet auch ein bisschen besser aus als Sie. Der Punkt ist, dass es in keinem Land der Welt weibliche Genitalverstümmelung gibt, in dem es keine männliche Genitalbeschneidung gibt. Und das heißt, diese beiden Formen sind eng miteinander verknüpft. Und diejenigen, die sich damit beschäftigen, also wir wissen auch, dass eben die männliche Genitalbeschneidung das ältere Ritual ist, sagen eindeutig, wir werden die weibliche Genitalverstümmelung erst dann tatsächlich angreifen können, wenn es schon ein Tabu ist, an die Jungs ranzugehen. Das sind nun mal leider die Fakten.
Ich glaube, da ist das jüdische Volk das beste Gegenbeispiel zu dem, was Sie sagen.
Das ist richtig, aber dennoch, ich habe das ja andersrum formuliert, dort, wo weibliche Genitalbeschneidung vorherrscht, gibt es Knabenbeschneidung. Ich habe nicht das umgedreht, das ist eine Frage der Logik, sonst wäre das eine Widerlegung gewesen, aber das war keine Widerlegung, ich habe etwas anderes gesagt.
Nein, aber Ihre Schlussfolgerung aus Ihrer Logik war, dass wir die weibliche Genitalbestimmung nicht bekämpfen können, wenn wir nicht die männliche bekämpfen, und dieser Logikschluss war bei Ihnen also nicht beweisbar, weil es bei den Juden ja geklappt hat. Insofern.
Nein, das stimmt nicht. Also wir können jetzt ein Seminar in Logik machen, aber ich könnte Ihnen zeigen, dass das keine logische Schlussfolgerung war, die Sie hier. Vielleicht vertrauen Sie mir da ausnahmsweise mal, ich bin Philosoph.
Sie hörten den zweiten Teil von Beschneidung. Wo liegt die Deutungshoheit über das Kindeswohl im pluralistischen Verfassungsstaat? Die Referate hielten die Professoren Wolfram Höfling und Reinhard Merkel, beide Mitglieder im Deutschen Ethikrat, Dr. Gil Yaron, Arzt aus Tel Aviv, sowie der Philosoph Dr. Michael Schmidt-Salomon. Aufzeichnungsdatum war der 6. Dezember 2012 an der Universität Köln. Die Moderationsleitung hatte Professor Dr. Dan Wiltsch.
D-Radio Wissen. Hörsaal.